dieses Unüberlegte wird genutzt, um entweder es für eine positive, oh, Meinungsfreiheit, oder als Entschuldigung, ich habe es ja nur so daher gesagt. Und das regt mich sowas von auf, wenn Menschen so argumentieren, weil sie sich selbst entlarven. Nämlich, dass sie zu faul sind, nachzudenken. Und das finde ich auch wieder super wichtig, Verantwortungsübernahme, also im Sinne von eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen für das, was man sagt. Und das setzt nämlich voraus, dass ich mir Gedanken um die Konsequenzen meines Handelns irgendwie mache. Und wenn ich das nicht tue, und einfach irgendeinen Müll daraus haue. Nee, sorry, in einer aufgeklärten Gesellschaft, die meint irgendwie modern zu sein und dies zu sein und jenes zu sein, das ist für mich irgendwie rückständig. Solche Menschen kann ich ehrlich, da bin ich auch hart, die kann ich auch nicht ernst nehmen, weil wir keine vernünftige Diskussionsgrundlage haben.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Eine Meinung ist nicht gleich eine Meinung. Siehst du das auch so? Mit Amo Junior spreche ich über die Herausforderungen eines schwarzen Lehrers. Nicht nur im Hinblick auf das Kollegium, sondern auch auf die Schüler und Schülerinnen. Wie man aber auch Verantwortung über die eigene scheinbar aussichtslose Situation übernehmen kann. Wieso Meinungsfreiheit nicht gleich Meinungsfreiheit ist und wie er Musik dafür nutzt, seinen Lebensweg zu skizzieren und andere damit zu bereichern und positiv zu beeinflussen. Obwohl das ursprünglich so gar nicht geplant war. Hört rein in dieses unfassbar witzige Gespräch, das kein Blatt vor den Mund nimmt. Herzlich willkommen, Amo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir starten, wie immer bei allen Gästen, magst du dich einmal kurz vorstellen und unseren Zuhörenden sagen, wer du bist und was du so machst.
Ja, hallo. Mein Name ist Amo Junior. Ich mache Musik und bin Singer-Songwriter. Habe hier in Hamburg mein erstes Album aufgenommen und das wird sehr bald erscheinen im August. Und freue mich schon sehr, heute ein bisschen darüber zu erzählen.
Sehr schön. Im August, sind ja nur noch knapp 2 Monate.
Genau.
Du machst ja abseits der Musik noch etwas anderes.
Genau.
Du bist ja auch Lehrer.
Richtig.
Sehr, sehr spannend. Lass uns da doch mal, bevor wir da hingehen, erstmal so ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit und verstehen, wie kommt das eigentlich alles zustande.
Aha.
Wer bist du so von klein auf? Wie bist du aufgewachsen? Woher genau? Was sind so deine Wurzeln auch? Erzähl uns doch mal was darüber.
Okay. Gerne. Meine Wurzeln liegen in Ghana, in Westafrika. Da bin ich geboren und bin dann als kleiner Junge nach Deutschland gekommen mit meiner Familie. Mein Vater war schon vorgekommen und der durfte uns dann 5 Jahre später nachholen. Uns sind dann meine Geschwister und meine Mutter. Ja, und dann bin ich in Südniedersachsen aufgewachsen, in einem kleinen Ort bei Göttingen und habe so verschiedene Dinge gemacht, war politisch aktiv hier und habe Sport gemacht. Ein bisschen Theater gespielt, das waren so die 3. Und ganz viel Church natürlich.
Echt? Du auch?
Ja, meine Mama, die war so churchmäßig sehr, sehr engagiert, das fand sie alles wichtig. So 5 Mal in der Woche.
Echt?
Und, ja, natürlich, also schon alle möglichen Jugendgruppen und Hauskreise. Und
krass.
Also richtig.
Also ich dachte mal, bei mir wäre es extrem gewesen. Ich war jeden Sonntag und jeden Samstag in der Kirche, manchmal auch Freitag, aber 5 Mal die Woche.
Also nicht 5 Mal in der Woche in der Kirche, aber 5 Mal in der Woche bestimmt irgendwelche kirchlichen Aktivitäten, irgendwas, was mit der Kirche zu tun hatte. Und es gab auch unterschiedliche Kirchen. Es gab irgendwie, ja, natürlich. Ne, es gab die eine Kirchengemeinde, die war ein bisschen charismatischer und dann gab es eine etwas gesetztere und dann, boah. Ja, also das war schon so. Etwas, was viel Platz eingenommen hat.
Hast du dann auch in der Kirche gesungen oder musiziert?
Musiziert ja, aber nicht so klassisch. Also ich habe auch mal so in so einem Chor gesungen. Ich war auch jemand, dem man wahrscheinlich nachgesagt hat, dass der ein bisschen musikaffin ist. Aber ich war jetzt nicht so irgendwie Chorleiter oder so Lobpreislieder oder irgendwie so nicht ganz vorne. Immer so ein bisschen mitgeschwommen, aber nicht so ganz weit vorne.
Okay. Ja, das war so meine Story.
Ah, ja. Okay. Spannend.
Viel im Lobpreis- und Anbetungsteam gesungen. Ja, bis ich irgendwann dann auch Lieder geleitet habe auch, ne?
Okay.
Das waren Zeiten, ja.
Spannend. Guck mal, haben wir eine coole Parallele.
Ja, genau. Ja. Und du sagst, du bist auch politisch aktiv gewesen.
Mhm.
Echt, was hast du da so gemacht?
Wir wollten die Welt damals retten. Und
sehr nobel.
Aus heutiger Sicht könnte man sagen, dass wir so das Thema Nachhaltigkeit schon ganz früh auf dem Schirm hatten. Wir hatten so eine Gruppe, die nannte sich Total Tote Dose. Und unser Ziel war es, Dosen aus den Supermärkten in unserer Stadt zu verbannen. Und sind dann irgendwie, also wir waren irgendwie so ein paar Jungs und sind dann irgendwie durch die Stadt gezogen, haben mit den Marktleitern gesprochen und haben denen dann irgendwie unsere Broschüren gezeigt und versucht, sie zu überzeugen, was das denn irgendwie alles verursacht, also die Wiederverwertung und wie viel Energie das verbraucht und so. Mhm. Ja, und irgendwann waren wir dann auch lokal in der Zeitung hier und hatten da so ein paar mehr Mitstreiter. Das lief eigentlich ganz gut und irgendwann ist das dann, ja.
Ist total eingeschlafen,
das Ding, ja.
Okay.
Genau, da war ich, glaube ich, so 13, 14 oder sowas. Und
krass.
Genau.
Wow, Dosen verbannen. Ja, also es gibt ja heutzutage noch immer Dosen,
ja,
ne, die man kaufen kann.
Ja.
Also geht es dabei darum, dass die Inhalte der Dosen selber toxisch sind oder nicht wiederverwertbar sind? Oder?
Es ging einfach darum, also Aufhänger, man muss nochmal vielleicht kurz anfangen. Aufhänger war eine Gruppe, eine Initiative, die es in Göttingen gab.
Mhm.
Und die hatten es geschafft, in so einem kleinen Stadtteil in Göttingen Dosen zu verbannen. Und wir fanden das ganz cool, beziehungsweise ein Freund von mir, und der hat mich angehauen, hey, wir können das doch auch machen. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, wir probieren das auch. Wir haben natürlich, das war so unsere Aufhänger, aber wir hatten dann natürlich irgendwann dann auch noch andere Themen, die wir angegangen sind. Wir sind sehr, sehr heterogen gewesen, hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen. Dann kamen dann Leute dazu, die wollten dann irgendwie Frösche retten und andere wollten dies machen,
wow.
Andere wollten das machen und so, dass die Linie dann halt nicht mehr so klar war.
Mhm.
Und dann ist das Ganze irgendwann eingeschlafen.
Ja,
und so.
Ja, ja.
An der Uni habe ich dann auch noch so ein bisschen Antirassismusarbeit so ein bisschen gemacht und wir hatten auch noch so eine Studentenzeitschrift 360 Grad. Ich glaube, das gibt es immer noch, wo man so wissenschaftliche Papers irgendwie einreichen konnte. Das wurde dann veröffentlicht und da war ich in diesem Orga-Team so ein bisschen mit drin und ja, genau.
Ach, das ist ja spannend.
Ja.
Also ich meine, da merkt man wieder, wie wichtig es ist, eine Vision zu haben, ne? Die klar ist und wenn man...
Ja, genau, absolut, ne? Absolut. Also und das war natürlich aus heutiger Sicht eine schöne, süße Aktion,
ja,
aber überhaupt irgendwas zu machen, ne?
Ja, genau. Ne?
Überhaupt irgendwas zu machen, aktiv zu sein und sich Gedanken zu machen, nicht nur irgendwie zu Hause rumzusitzen und den ganzen Tag Fernsehen zu gucken.
Schön.
Ja.
Und wenn du so an zu Hause denkst, ich meine, das sind ja sehr schön, dass du auch so gestimmt warst, ne? Und eben gesagt hast, ja, komm, wir verändern was und wir machen was Gutes. Würdest du sagen, das sind so... Ja, Werte, die dir von zu Hause mitgegeben wurden?
Absolut. Also nicht in dem Sinne, dass meine Mutter jetzt zum Beispiel gesagt hat, hier, ihr müsst das jetzt so und so machen, aber dass man nicht nur sich im Blick hat und halt auch an die Umwelt, an die Gesellschaft irgendwie denkt und schaut, wo man und vor allem, wie man sich dort einbringen kann. So, ne? Das ist uns schon mitgegeben worden. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass mein Vater Politik gemacht hat früher. So, dass Politik irgendwie in meiner Familie immer eine Rolle gespielt hat.
Okay.
Das ist irgendwie so was ganz, ganz Natürliches, sich mit gesellschaftspolitischen Themen zu beschäftigen.
Ja, stimmt. Das ist bei mir in der Familie auch ähnlich.
Mhm.
Mein Vater hat sich auch mit Politik befasst, sehr viel auch, und hat sehr, sehr viel gemacht in der Partei, die jetzt gerade auch in der Regierung ist. Ne?
Ah,
also damals mit dem Vater, also vom Vater des jetzigen Präsidenten gegründet.
Wow, wow.
Der war da Parteivorsitzender.
Wow.
Die waren da ganz aktiv zusammen.
Ja,
das war mitunter der Grund, weswegen wir nach Deutschland gekommen sind.
Ja.
Weil eben das die Opposition war, ne?
Ach, guck mal, eine weitere Parallele.
Ja,
mein Vater hat mit Rawlings ist in Ghana lange Zeit der populärste Politiker gewesen, als bis heute jemand, der ganz, ganz viele Anhänger hat.
Mhm.
Der hat sich halt hochgepusht Ende der 70er. Und am Anfang hatte der sehr sozialistische Ideale. Und mein Vater war auch so voll der Sozialist und in seinem Team, wenn man so will, ja. Und wahrscheinlich war mein Vater ein bisschen zu idealistisch unterwegs und irgendwann, als das Pragmatische dann so dazu kam, musste er dann doch zusehen, dass er das Land verlässt.
Mm,
genau.
Okay.
Deswegen sind wir nach Deutschland gekommen. Beziehungsweise er zuerst und wir sind dann nachgekommen.
Ah, okay. Also das war bei ihm eher so, dass er innerhalb der Partei jetzt nicht mehr so gut klar kam.
Genau, genau. Okay. Er kam innerhalb der Partei. Die Partei hatte dann Macht ergriffen und er hatte mit seinen Vorstellungen, wie Dinge zu laufen sind, nicht mehr den Rückhalt, den er benötigte.
Verstehe. Spannend. Ja, so viele Parallelen.
Wahnsinn, ne? Also echt.
Wow, okay, also das heißt, ihr seid dann nach Deutschland und politisch ging es dann hier nicht weiter.
Nee, politisch hat er hier dann, das war glaube ich für ihn so ein bisschen das Schwierige, das war ein Knackpunkt, weil er sein Wirken dann als Asylbewerber hier nicht so fortsetzen konnte, wie er sich das gewünscht hätte. Ne? Und das hat ihn glaube ich schon sehr zu schaffen gemacht, genau, weil er dann einfach sehr eingeschränkt war in dem, was er machen wollte eigentlich. Mhm. Und hat irgendwelche Jobs gemacht und so. Und
Putzen gegangen, Taxifahren.
Taxifahren hat er nicht gemacht, aber der hat beim Roten Kreuz immer gearbeitet. Der war immer so ein bisschen sozial eingestellt, hat also beim Roten Kreuz. Das war irgendwie was Cooles. Da hat er auch Leute kennengelernt, die ihn dann auch unterstützt haben in seinen Themen. Das fand ich irgendwie ganz gut. Aber er hat auch bei Bosch gearbeitet und hat da irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was er da gemacht hat, aber es hat gereicht, um die Familie irgendwie durchzukriegen.
Ja, ach schön. Ja, er hat euch anscheinend sehr, sehr gut durchbekommen. Auch mit Mama zusammen ja auch. Ne? Du hast ja gesagt, glaube ich, in unserem Vorgespräch, sie war ja auch viel arbeiten hier.
Ja, ja, das Ding war ja, dass mein Vater ja sehr früh gestorben ist, nachdem wir hingekommen sind. Mhm. Und dass meine Mama dann uns drei Kinder dann hatte. Und ja, das war meine Mama. Also ich habe ganz viele Themen, die ich mit meiner Mama nicht so gut irgendwie so klar kriege. Aber ich habe den größten Respekt vor dieser Frau, was die irgendwie geschafft hat. Die ist auch gerade da. Ich war gestern mit ihr im Hafen irgendwie im Restaurant schön essen, Wasser gucken und so. Und das war einfach nur schön. So.
Ach, ist sie in der Regel sonst nicht hier?
Nee, die ist in Ghana. Ah, okay, die ist wieder zurückgegangen. Okay. Als wir drei aus dem Gröbsten waren, ist sie wieder zurück. Genau.
Okay.
Und wir versuchen, dass sie so einmal im Jahr dann auf jeden Fall mal wieder zurückkommt.
Genau. Und nicht andersrum, ja? Also sie kommt dann einmal im Jahr her und nicht ihr rüber oder beides?
Je nachdem. Also manchmal beides, aber einmal im Jahr versuchen wir, dass sie auf jeden Fall hier hinkommt. Fühlt sie sich, ich meine, wenn man so lange hier in Deutschland gelebt hat, man geht nach Ghana, sie hat alles, was sie braucht, aber es ist natürlich schon mal was anderes. So, dann kann sie ja auch dort ein bisschen posen. Ah, guck mal, ich war mal wieder da.
Ja.
Findet sie dann natürlich auch cool.
Ist auch gut, auch einfach in Kontakt zu bleiben, ne?
Total.
Und auch so weiterhin die Lebensrealitäten der eigenen Kinder auch irgendwie mitzubekommen. Ne?
Das mitzubekommen und auch das dann mal wieder ein bisschen leben zu können, weil sie hat sich natürlich so gewisse Dinge angelegt und auch an Dinge gewöhnt, die sie in Ghana nicht mehr hat. So, ne?
Ja.
Es fehlt ihr wirklich an nichts, aber
man gewöhnt sich halt an gewisse Dinge.
Man gewöhnt
Dinge, ne?
sich einfach,
ja.
man ja, verändert
so
sich.
Ja.
Also
ja.
Man glaubt es gar nicht, aber die Umgebung macht was mit
anders.
Einem.
Genau, genau. Und das ist so auch interessant, ne, weil wenn man so an das ganze Thema Black Text denkt und Menschen, die in Afrika sind noch, ne, in den einzelnen Ländern, denken, man kommt hierher und dann ist das Leben so und so und ne, du kannst es doch zuschicken oder dies machen oder nicht machen. Ne? Das ist voll gut, da immer diese Verbindungen auch zu halten und zu verstehen, so ist das hier nicht.
So ist das hier nicht. So ist das null.
Wie man das schöne Marketing
in den Filmen,
ne?
Tolle Bilder, tolle Clips und so weiter und so fort. Aber was dahinter steckt, das ist leider so ein bisschen das Problem. Aber ich finde, das ist auch andersrum das Problem, was die Menschen in Europa oder jetzt sagen wir jetzt in Deutschland von den afrikanischen Ländern haben. Das ist auch so dieses Safari. Ne? Ganz viele Leute erzählen mir dann immer, oh ja, ich war auch irgendwie schon in Afrika. Ich habe da und da Safari gemacht. Ja, denke ich mir immer. Es ist schön und war bestimmt interessant, aber kann ich nicht so viel zu sagen. Beziehungsweise das ist halt ein Aspekt. So, und es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte. Manchmal denke ich mir, man müsste die Leute wirklich einfach alle immer mal so rumschicken und einfach mal austauschen, dass die mal sehen, so wirklich sehen, erleben, was da eigentlich los ist. Ja. Ne?
Total. Ich habe das auch letztens bemerkt und mir ist das so, ich hatte richtig dieses Bedürfnis, die Leute dazu zu animieren, sich mal nach Afrika zu bewegen. Und das war unter einem Video von einer schwarzen Politikerin hier in Deutschland, die für das Europaparlament kandidiert.
Okay.
Und dann habe ich mir die Kommentare darunter angeschaut. Ne? Also es war zum Kotzen, ne? Zu sehen, wie die Frau da einfach angegriffen wird.
Wow.
Und du denkst so,
Was hat sie euch getan?
Sie setzt sich hier ein, ne, für Menschen. Und dass man noch nicht mal in diese Sachlichkeit gehen kann, dass man sagen kann, okay, ich stimme dir nicht zu, wegen der Politik, wie auch immer, ne? Aber dann zu sagen, nee, eine schwarze Frau hat hier nichts zu suchen oder geh doch, mach das doch in Afrika oder solche Dinge, weißt du, zu hören, furchtbar. Wo ich mir denke, wow, also da fehlen ja nur die Worte und gleichzeitig, also gerade wenn ich Kommentare gesehen habe, in Afrika ist es doch auch so, dass da weiße Politiker rumwalten, ne? Ich denke mir, mein Gott, hat ja jemand gar nichts gehört. Also so gar kein geschichtliches Wissen und dann da sich hinzustellen, ganz lauthals auch, ne? Und so überzeugt von der eigenen Meinung, die diese Meinung scheinbar ist, ja, in Afrika gibt es keine weißen Politiker oder Afrika hat keinen Einfluss von Weißen, warum soll jetzt Europa von Schwarzen beeinflusst werden? Das sind wirklich so Sachen, die ich da gelesen habe. Ich dachte, was?
Seit wann hat Afrika keinen Einfluss von weißen Menschen?
Also, und weißen Politikern.
Und weißt, also, hä? Da hat ja jemand mal gar nichts. Weißt du, was du gerade gesagt hast, was mir einfiel? Ich hatte mir letzte Woche mal ein paar Gedanken im Vorfeld des Podcasts gemacht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach kein Bewusstsein dafür haben, was sie mit ihrer Sprache auslösen und wie nachhaltig und wie wertig Sprache sein kann. Und wie wuchtig auch. Sprich, wenn sie dann sagen, das ist meine Meinung, dann ist das oftmals keine Meinung, das ist für mich ein Gedankenfurz. Weißt du, das ist irgendein Impuls, das irgendwie im Kopf kommt und dann wird das rausgelassen. Das ist einfach eine Emotion, das ist einfach nur ein Impuls, aber das ist keine Meinung. Verstehst du? Eine Meinung ist, wenn ich mich mit einer Sache beschäftige, verschiedene Aspekte dazu einhole und darauf aufbauend dann zu einem nachvollziehbaren Ergebnis komme. Das ist eine Meinung. Ja. Aber irgendwas rauszuhauen, was gerade in meinem Kopf ist, und das ist aber im Umgangssprachlichen ganz oft der Fall, dass die Leute irgendwas gerade im Kopf haben und sagen, das ist meine Meinung.
Gerade wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, das ist ja so wichtig. Ne? Ich meine, Meinungsfreiheit bedeutet ja im Grunde in den Köpfen der Menschen, ich kann sagen, was ich will. Ich kann sagen, was ich will und ich muss dafür nicht belangt werden, weil ich habe ja niemandem was Schlimmes getan.
Richtig, richtig.
Und du sagst jetzt, nein, Meinungsfreiheit ist, ich habe eine Meinung, die ich mir gebildet habe, auf legitimem Weg. Ja? Ich habe Fakten, die belegen, was ich sage oder was ich denke oder was ich meine.
Richtig.
Und darauf kann ich mich berufen.
Richtig.
Und nicht nur, ich denke halt so.
Ich denke
und das
halt
darf
so.
Ich doch denken und aussprechen.
Ja.
Das ist total interessant, ne?
Ja, weil andererseits nämlich, es ist nämlich so, dass diese gleichen Leute ganz oft für sich beanspruchen, wenn sie dann irgendwie kritisiert werden oder auf irgendwas hingewiesen werden, dass sie sagen, ja, das habe ich doch einfach nur so gesagt. Also dieses Unüberlegte wird genutzt, um entweder es für eine positive, Meinungsfreiheit, oder als Entschuldigung, ich habe es ja nur so daher gesagt.
Man darf doch noch irgendwie sagen, was man denkt.
So, und das regt mich sowas von auf, wenn Menschen so argumentieren, weil sie sich selbst entlarven. Nämlich, dass sie zu faul sind, nachzudenken.
Ja. Sie übernehmen keine Verantwortung.
Nein, und das finde ich auch wieder super, super wichtig. Verantwortungsübernahme, vor allem also im Sinne von eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen für das, was man sagt.
Ja.
Und das setzt nämlich voraus, dass ich mir Gedanken um die Konsequenzen meines Handelns irgendwie mache. So.
Ja.
Und wenn ich das nicht tue und einfach irgendeinen Müll da raushaue. Nee, sorry, in einer aufgeklärten Gesellschaft, die meint irgendwie modern zu sein und dies zu sein und jenes zu sein, das ist für mich irgendwie rückständig. Das ist für mich, solche Menschen kann ich ehrlich, da bin ich auch hart, die kann ich auch nicht ernst nehmen. Kann ich nicht ernst nehmen, solche Menschen, weil wir keine vernünftige Diskussionsgrundlage haben.
Ja, ja. Ja, weil wie willst du diskutieren, wenn jeder einfach nur kommt und sagt, was er denkt, ohne Grundlage, ohne Basis, ohne Zahlen, Nummern, ohne Wahrheit, ne? Also dann verlieren wir uns.
Wir müssen uns auf irgendwelche Spielregeln einigen, damit wir als gemeinsames Konstrukt dann vorwärts kommen. So, und wenn wir diese Spielregeln nicht einhalten und jeder meint, heute fühle ich mich so und morgen kommt dann, scheint die Sonne dann ein bisschen weniger, dann fühle ich mich so und sorry, nee, so läuft das nicht. Das kannst du im Privaten, in deinem Kleinen irgendwie mit deiner Familie machen oder so, aber wenn wir so auf so einer Metaebene gesellschaftlich sprechen, dann müssen wir uns auf irgendwelche Dinge irgendwie grundsätzlich einigen. So, und einigen heißt auch nicht, dass die gesamte Bevölkerung dann diese eine Meinung hat. Das ist ja auch diese undifferenzierte Haltung auf Dinge. Oh mein Gott. So, hä, in meinem Umfeld gibt es, ich kenne keinen, der das und das denkt. Na und? Das heißt ja nicht, dass, oh mein Gott, diese Unfähigkeit zu abstrahieren.
Ja, boah, das ist ja hier die Hochburg von LinkedIn-Kommentaren und Austausch auf Social Media, ja. Ob jetzt für Spaß, weil es Instagram ist, oder angeblich für berufliches und professionelles Umfeld. Da liest du ja sowas nur. Ne? Also von Vorstand bis Praktikant kommen solche Sachen raus. Da denkst du nur, wow.
Wow.
Einfach nur wow.
Einfach nur wow. Einfach nur wow. Das ist so schade, weil alle sind so auf so einer Mikroebene eben unterwegs. Dann in, also wenn man so argumentiert zumindest. So,
ja, ne? Ja, ja. Und ich finde das wirklich, also ich persönlich kann mich wirklich hier hinstellen und sagen, ich bin selber diesen Prozess gegangen, weil ich war ja auch in meiner Bubble, ne, so wie wir alle, bevor ich diesen Podcast gestartet habe und habe mir gedacht, was machen wir denn so durch? Ne? Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja, wenn man jetzt vielleicht sich in einer gewissen Art und Weise verhält oder auf sich gewisse Dinge aneignet, dann sind die Dinge ja vielleicht gar nicht so schlimm, wie manche Leute halt sagen, dass sie schlimm sind. Ne? Dann hast du halt echt Geschichten gehört von Menschen, wo ich sagen würde, boah, perfekt, oder nicht mal ich, aber der Durchschnittsweiße sagen würde, oh, richtig gut integriert. Ja. Ne? Ja. Und auch diese Menschen machen dann Sachen durch, wo ne, sie dir erzählen, ich wurde irgendwie angespuckt, ich wurde geschlagen oder keine Ahnung was. Denkst du dir, okay, es ist nicht nur, verhalte dich mal korrekt und so einsilbig das Ganze.
Total,
und
einsilbig gefällt mir voll gut.
Ne, so eindimensional mach doch einfach nur das auch. Und das und dann passiert das ja schon nicht.
Ja, voll schlimm. Ganz schlimm. Nein,
du läufst nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich verprügelt worden bin, weil ich schwarz bin, aber eine andere Frau kann das sagen, ne? Die vielleicht genauso akzentfrei Deutsch spricht wie ich, gut erzogen ist und nicht irgendwie raucht und in der Gang unterwegs ist. Ne? Und trotzdem passiert ihr das. Was wollen wir dann da sagen ne, über das Verhalten, wenn das Nonplusultra ist? Du, und das ist so.
Ich kann da direkt einschließen. Ich habe das ja auch dadurch, dass ich da in Niedersachsen aufgewachsen bin, haben mir meine Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, immer gesagt, hey, Fidelis, du musst das und das und das darfst du nicht machen, weil dann denken die Leute das und das von dir und du musst ja eigentlich nur das und so machen. Dann wird alles gut so. Ja? Und ich habe das natürlich, wie du auch gesagt hast, ich bin auch gewachsen. Ich habe das eine gewisse Zeit auch gedacht, dass das so funktioniert. So. Bis auch ich dann in meinem kleinen Ort da Dinge erlebt habe, was du gerade irgendwie angespuckt, irgendwie geschlagen, all diese Sachen so. Und ich war in dem Ort, ich war Schulsprecher, ich habe viel gemacht da so. Ne? Und trotzdem habe ich diese Dinge erlebt. Also von daher machen sich es die Leute zu einfach. Es ist so leicht daher gesagt. Ich muss jedes Mal grinsen. Natürlich, man muss Deutsch lernen, wenn man hier in diesem Land lebt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Das ist die Basis.
Absolut.
So. Aber trotzdem, Deutsch sprechen ist ein Faktor, ein wichtiger Faktor, aber es ist trotzdem ein Faktor. So. Und du kannst aber mit der deutschen Sprache allein hier nichts gewinnen, wenn viele andere Dinge einfach nicht laufen. So, ne? Und jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich innerlich grinsen. Also sarkastisch grinsen. ich denke mir dann so immer, wow. Die Frage, was wir uns ja immer stellen müssen, ist ja, kann man es den Leuten verübeln, dass sie einfach eher begrenzt denken. Das ist halt die Frage so, ne? Wenn du, guck mal, deine Lebensrealität als weißer Mensch besteht ja darin, du stehst auf, wächst irgendwo auf, machst das, was deine Eltern dir sagen und ja, alles läuft halt so, ne? Und irgendwann sagst du, ich will studieren, ja, dann gehst du studieren. Also du musst dich ja nicht hinterfragen. Du musst dich nie hinterfragen und dich nie erklären und rechtfertigen und so. Und wir müssen das ja.
Und auch auf einer gewissen anderen Ebene, ne? Das finde ich auch ganz wichtig, weil ich höre jetzt schon Menschen, die sagen, das stimmt doch gar nicht, ich muss mich auch hinterfragen und so weiter. Ne? Ja. Aber die Frage ist ja auch, auf welcher Ebene?
Ja, ne? Ja, total.
Also
total.
Musst du hinterfragen, keine Ahnung, ob du recht hast oder weiß ich nicht, ob es die richtige Entscheidung war, hier hinzuziehen, weil der Job da besser ist. I don't know. So diese typisch alltäglichen Dinge, die man als Mensch halt, ne?
Ja, ich kann da vielleicht ein konkretes Beispiel geben. Ja. Ich bin ja Lehrer, wie du weißt, aber die Entscheidung, Lehrer zu werden, die hat bei mir 5 Jahre gedauert oder 5 Jahre meines Lebens gekostet, weil ich mich nicht getraut habe, am Anfang direkt auf Lehramt zu studieren.
Warum?
Das ist, ja, weil ich gedacht habe, oder mir viele Leute gesagt haben in meinem Umfeld, oh, bist du dir sicher? Du als schwarzer Lehrer, wie stellst du dir das vor, wenn deine Eltern kommen und die, oder das passiert im Unterricht oder das und das und das? Das wäre eine Art des Hinterfragens, was ich meine.
Ja. Ja, wichtig, das zu konkretisieren.
Genau, genau, genau.
Also es geht um deine Existenz
es
am
geht,
Ende
es,
des
ja,
Tages.
Ja, natürlich, ne? Natürlich,
also
natürlich.
Dich natürlich. Mit jeder irgendwie Lebensentscheidung dazu fragen, werde ich überleben?
Ja.
Werden die Leute mich nicht irgendwie doof angucken?
Genau,
weil nicht,
genau.
Weil ich das nicht kann oder nicht genug gelernt habe, sondern einfach, weil ich aussehe, wie ich aussehe.
Genau, genau, genau. Und das ist natürlich schon etwas, was du nicht hast,
ja,
so, ne?
Wo, ja.
So, natürlich, das möchte ich aber auch gleichzeitig dazu sagen, habe ich diese Gedanken nicht heute gehabt. Die habe ich Anfang 20 gehabt. Heute würde ich anders denken. Heute bin ich einfach viel, viel weiter und versuche das auch so weiterzugeben, dass natürlich jeder dann auch irgendwie im Tech-Bereich schwarze oder andere von Minderheiten betroffene Personen, jeder kann das. Jeder kann das. Und wir müssen dieses Empowerment-Ding, das müssen wir echt, echt weiter voranbringen, weil ich aus der heutigen Sicht diese Opferhaltung irgendwie, die alleine durch die Gegend zu tragen, die finde ich nicht geil. Die
absolut.
Finde ich nicht sexy irgendwie.
Ja. Da kommen wir halt wieder zum Thema Verantwortung.
Genau,
ne?
Genau, genau,
ja,
genau.
Das
genau.
ist halt auch ein Thema, das ist allgegenwärtig.
Richtig,
ne? Also
richtig.
Sowohl
richtig.
Ein weißer Mensch, der halt sagt, ja, ich habe halt meine Meinung, nein, bilde dir deine Meinung und zwar mit echten Fakten und auch wenn es weh tut.
Ja.
Genauso wie ein schwarzer Mensch, der halt nicht sagen kann, ja, ich fühle mich halt kacke und deswegen, weiß ich nicht, musst du mich so und so behandeln.
Ja, genau. Think about it, bro. Denk mal drüber nach.
Ne? So. Das ist halt immer irgendwie, man muss schon auch, ja, auch da Verantwortung übernehmen.
Absolut.
Sich
was
mit
hast
den
du,
Dingen beschäftigen.
Was hast du dafür getan, dass du jetzt in deinem Space irgendwie dich verändern kannst?
Ja, ja.
Weil wir haben alle diese Verantwortung.
Ja.
Wir haben alle diese Verantwortung. Ich habe vor ein paar Wochen mal auf YouTube so einen Podcast gehört, da sagte jemand, Opfer werden ist keine Wahl, Opfer bleiben aber schon. Es klingt sehr, sehr hart, aber im Kern ist, glaube ich, ein bisschen was dran.
Ja.
Also vor allem, wenn man in Deutschland lebt und so viele Möglichkeiten hat, sich Hilfe zu holen, Möglichkeiten hat, sich zusammenzuschließen und so weiter und so fort, um einfach sich nicht dauerhaft nur in diesem...
Wir sind die Betroffenen.
Wir sind die darin zu suchen,
ja,
weil
ja,
das, weil
ja.
ich mag, deswegen finde ich deinen Podcast irgendwie cool, weil das irgendwie genau diesen anderen Ansatz favorisiert, nämlich zu sagen, okay, gut, was können wir tun und so weiter und so fort, anstatt zu sagen, so.
Ne? Ja. Ja, spannend. Guck mal, da sind wir schon wieder in eine ganz andere Richtung
abgerufen.
Sorry. Das ist total gut.
Ja.
So soll es sein. Aber das ist sehr gut, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, weil du bist ja Lehrer und du bist ja dann in diese Richtung gegangen.
Ich bin in die Richtung gegangen.
Du eine sehr, sehr starke Minderheit bist. Und da ist natürlich die Frage, die wir uns alle stellen, wie ist es jetzt am Ende des Tages? Ne? Also, wie ist das in der Realität?
Wie ist jetzt, das in der Realität? Ich glaube, das muss man unterscheiden in verschiedene Phasen.
Okay.
Ich glaube, so heute in den letzten 1,5, 2 Jahren würde ich sagen, ist cool, habe mich eingegroovt und gehe dahin und mach mal so mein Ding. So. Dann gab es irgendwie 2 Phasen davor, die waren ein bisschen schwieriger. Die erste schwierige Phase, das war noch Referendariat, das war super schwierig, weil man im Ref eh angespannt ist und total abliefern muss. Und wenn du dann mit deinen Themen noch on top keinen hast, mit dem du darüber reden kannst oder irgendwie von der behördlichen Seite auch keine Broschüren oder keine Hilfestellungen da sind, wie man jetzt so damit umgeht im Unterricht, wenn man in eine Klasse kommt und alle starren ein und es kommen irgendwelche Sprüche oder die Kinder sagen irgendwelche Sachen oder so, wie man damit umgehen soll. Und dann bist du im Referendariat, hast Druck und hast diese Situation on top. Das hat mich total überfordert, muss ich ehrlich sagen. Mm. So, am Anfang war ich total überfordert. Panikattacken, Schweißausbrüche, alles so, ne? Krass. Das war schon echt heftig. Und ich war auch kurz davor zu sagen, ey, wisst ihr was? No, ich lass es doch.
Krass.
Es ist too much. Es ist too much für mich. Es ist too much. Das war so die ersten 2-3 Jahre, da habe ich echt gelitten. Und dann merkte ich aber so langsam, dass ich angefangen habe, so ein bisschen mehr meinen eigenen Weg da zu finden. So, ne? Ein Kollege hat sich so ein bisschen was geändert und ich habe selber vor allem angefangen, mir Hilfe zu holen und mit Leuten zu sprechen und zu gucken, was kann ich tun und selber meinen Platz mir dort zu suchen, quasi irgendwo zu sagen, hey, hier bin ich, das und das und das sind so die Themen, für die ich stehe. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich mehr und mehr dort dann angekommen bin.
So. Und wenn du sagst, du hast dir Hilfe geholt, was für eine Art Hilfe war das?
Es gibt so verschiedene Organisationen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hieß, aber es geht darum, dass man Diskriminierungsopfer unterstützt und dass die einem halt Wege aufzeigen, was man irgendwie tun kann. Ne? Mhm. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass so eine externe Quelle da war und ich mit denen so gewisse Sachen besprechen konnte, das war schon ganz gut, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich das so in meinem normalen Schulalltag irgendwie im Schulkontext irgendwie so gut machen konnte.
Mhm. Das heißt also, dass die Personen da jetzt nicht so existent waren, die Hilfestellung hätten bieten können.
Es gibt gute Leute und es gibt auch Leute, mit denen ich auch schon mal solche Themen irgendwie anspreche, aber so richtig, richtig habe ich mich da nicht so gesehen, dass ich das irgendwie machen will. Vielleicht auch aus Schutz, das kann auch sein.
Dass man vielleicht sich nicht so verletzlich zeigt.
Genau, dass man sich irgendwie nicht so verletzlich zeigt, das ist das eine. Und es ist ja auch so, dass so ein Lehrerkollegium ist so ein ganz, ganz merkwürdiges Konstrukt.
Ja.
Ganz, ganz merkwürdig.
Okay. Warum? Was meinst du damit?
Ich kann ja nur von unserer Schule so ein bisschen sagen. Es ist einfach so, dass so ein Kollegium natürlich kollegial zusammenarbeitet, ganz klar. Aber als ich dahin gekommen bin, habe ich auch aus dem Kollegium so Sachen gehört, mitbekommen und so, die mich einfach auch schockiert haben und die mich auch dann auch eingeschüchtert haben. Mhm. Und dann hatte ich dann natürlich nicht den Mut und die Lust, weil ich dann einfach die Leute nicht einschätzen konnte. Sie sind nicht alle böse oder so, aber da fallen einfach manchmal Sachen, wo ich dir denke, so, wow, so, das sagst du. Nein, die sagen mir jetzt ein bisschen ein Gesicht oder ich bin dabei und die erzählen sich dann Sachen und dann denke ich mir, wow. Nee, und ich habe dann auch nicht die Kraft jetzt irgendwie und auch die Lust da jetzt irgendwie sonst was zu machen, weil ich ja meine Energie für meinen Unterricht und für meinen Job brauche. So. Und um da wieder die Kurve zu kriegen, deswegen war es irgendwie wichtig, extern das erstmal so ein bisschen zu besprechen und irgendwie so Handlungsoptionen zu bekommen. Und dann wurde das peu à peu besser.
Ich finde das so wichtig, was du sagst, ne? Dieses keine Kraft haben und auch keine Lust haben, die Dinge anzusprechen. Und das macht so Sinn, weil das Kraft kostet. Ne? Es kostet Energie. Und die Menschen wissen das nicht. Ne? Die denken sich so, ja, sprich doch an, wenn du was dagegen hast oder so, ne? Oder mach's nicht. Und ganz oft, es ist auch wieder so dieser Spiegel der Gesellschaft, ne? Immer wieder diese Kommentare von Menschen, die sagen, ja, bei uns beschwert sich auch keiner oder so. Ne? Wenn sich niemand beschwert, heißt es doch nicht, dass in ihm nichts vorgeht. Ne?
Also ich glaube, es gibt Kollegen tatsächlich, die würden sagen, ey, bei dem läuft das so. Ne? Der kommt hier, der kommt hier hin, es läuft, jetzt ist auch, glaube ich, alles gut. Doch soweit cool.
Yeah.
Aber mich haben schon 1-2 Leute gesagt, du hast ja kein Problem mit Rassismus hier. So.
Yeah.
Und dann sitze ich da und denke mir so, wie viel Zeit hast du?
Yeah. Genau, genau. Oh mein Gott. Danke.
Wie viel Zeit hast du? Wow. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich auch, Bro, du bist zwar irgendwie verbeamtet auf Lebenszeit, aber es gibt noch einige Themen.
Ja!
Da müsstest du noch ein bisschen was tun. Aber das Ding ist, das sind halt nicht deren Themen. In ihren Augen.
Danke.
In ihren Augen sind das nicht deren Themen, weil es sie nicht betrifft. Und das ist, glaube ich, so ein Grundding bei vielen Phänomenen gesellschaftlich, wenn es die Leute nicht unbedingt direkt betrifft. Oder sie jemanden Liebes in der Verwandtschaft, Bekanntschaft irgendwie haben, der davon mal erzählt oder so, dann ist das einfach nur ein abstraktes Ding. So, und deswegen ist das für viele irgendwie nicht so wirklich greifbar.
Und dann nimmt man sich auch nicht die Zeit. Man stellt eine komplexe Frage, aber hat nur 2 Minuten, um überhaupt eine Antwort
zu haben. Ja, genau.
So, ja. Das ist leider Gottes so. Ne? Also auch, wie du gesagt hast, ne, grundsätzlich bei gesellschaftlichen Themen. Und erst recht natürlich wird das potenziert, wenn man grundsätzlich jetzt nicht unbedingt jemand ist, der sich, wie du gesagt hast, hinterfragen muss im Leben. Weil wenn man sich in irgendeiner Weise hinterfragen muss, grundsätzlich, denke ich, hat man schon so die Tendenz zumindest eher offener zu sein für so herausfordernde Themen. Yeah, yeah, yeah. Das liegt ja auch einfach in der Natur der Sache. Ne? Du bist ja schon vorgeprägt. Ja. So. Und dann bist du auch einfach offener. Ne? Aber wenn du gar nicht, dann.
Dann.
Ich will nicht sagen, dann ist alles verloren. Ne? So schlimm ist es nicht. Aber es ist sehr schwierig.
Zwei Sachen braucht man. Eins kann man nicht lernen, glaube ich, und das ist Empathie. Also Empathiefähigkeit ist etwas, was man irgendwie früh trainieren muss in der Kindheit. Weil das ist, glaube ich, die Möglichkeit und ein großer Triebfeder, um sich in gesellschaftliche Themen hineinversetzen zu können. Wir brauchen unseren Intellekt und Empathie. So, beides brauchen wir. Mhm. Wir haben viele Leute, die sind intellektuell ganz weit, aber denen fehlt das Empathische schon andersrum auch. Wir brauchen aber beides. So, um uns für Themen, die vielleicht nicht direkt mit uns zu tun haben, begeistern zu können und vor allem auch verstehen zu können, um wachsen zu können. Denn letztendlich geht es darum, dass wir einfach mal weiterkommen und nicht irgendwann, okay, ich habe studiert, ich habe den Job, ich habe eine Familie oder eine Partnerschaft oder so und das ist die Wohnung, das ist das Haus, jetzt ist alles gut. So, ja, das Leben ist viel mehr als einfach so Sachen abarbeiten, die Gesellschaft für uns vermeintlich so vorsieht.
Ja, ja. Das Leben ist wie ein Herzschlag. Ne? Es geht immer so ganz hoch, runter, ganz hoch, ganz runter. Es bleibt nie einfach gerade, weil sonst bist du tot.
Bist du tot. Ne? Das, und das finde ich genau so. Und das ist so, so wichtig, was du gerade sagst. Sonst sind wir tot.
Ja.
So. Und alles andere ist einfach, also die Leute, die sich das nicht so sehr zu Herzen nehmen, das ist, man. Aus meiner Perspektive ist man dann eben ein bisschen lebendig tot. Also tote Masse.
Ja.
Man läuft rum und macht diese ganzen Sachen und so. Aber irgendwie, stell mir mal die Frage, also für mich so, was will ich hinterlassen? Also, warum sind wir hier so? Und es geht ja darum, dass wir irgendwas weitergeben. Also nicht irgendwie materiell und ich habe das und so, sondern dass wir uns gegenseitig inspirieren, dass wir uns befruchten, dass wir irgendwie voneinander was weitergeben. Und wir mit dem Wissen, weil wir sind ja auch inspiriert worden, mit dem dann wiederum andere, dass wir das weitergeben.
Ja, das wünsche ich mir auch. Und also ich glaube auf jeden Fall, dass das, was du sagst, sehr, sehr inspirierend ist. Und da mal den Schwung zu machen, weil ich glaube, die Schüler, ne, die es da ja draußen gibt und die sind ja vermehrt auch miteinander gemischt, also ob jetzt durch verschiedene Elternteile mit unterschiedlichen Hintergründen oder durch einfach eine ganz andere Sozialisierung, obwohl du vielleicht ganz anders aussiehst, davon gibt's ja mehr und mehr und mehr.
Ja.
Es braucht ja wirklich Vorbilder, weil du hast ja gerade gesagt, Empathie startet ja ganz, ganz früh.
Ganz früh.
Und wenn du in der Schule bist du ja noch in diesem ganz frühen Stadium.
Ne?
Und da braucht es Menschen, die halt genau das verkörpern. Ne? Du musst ja noch nicht mal das zur Studie machen,
sondern einfach nur
Mensch sein, der diese Dinge
absolut,
in sich trägt.
Absolut,
ne?
Absolut.
Also deswegen ist es so wichtig, dass du Lehrer bist. Ne?
Ja.
So wichtig. Und ich bin echt froh, dass du nicht gesagt hast damals, boah, ich kann nicht mehr, ich lasse das.
Ach ja, also ich bin wirklich gerne Lehrer. Ich gehe dahin, ich mag es, wenn ich irgendwie Manchmal gibt es so Klassen, da gehst du rein, machst du Unterricht, gehst raus. Und manchmal gibt es Kurse oder Klassen, da ist so ein bisschen was da. So, dann tauscht man sich aus, man erzählt sich hinterher noch ein bisschen was oder dies. Und das sind für mich so schöne Momente, so wenn man einfach es schafft, sowohl auf der Sachebene als auch auf der Beziehungsebene miteinander in Kontakt zu treten. Und
ja, so vermittelt man auch das Wissen viel besser. Also ich kann das ja für mich auch sagen.
Ja, als natürlich.
Schülerin
ja,
hier.
Ja.
Ich weiß, die besten Lehrer, die ich hatte, waren die Lehrer, nicht die irgendwie am super smartesten waren, sondern die, zu denen ich eine Bindung hatte.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Wo ich halt echt wusste, ich konnte mit ihm sprechen. Mhm. Ich konnte wirklich mit ihm sprechen, weil er mich gesehen hat. Mhm. Ne? Oder weil sie mich gesehen hat, weil die mir zugehört haben.
Ja.
Weil die uns über Zusammenhalt auch erzählt haben.
Ja.
Da gab es einen Lehrer, ganz, ganz toll. Mhm. Der hat, wenn es mal Konflikte gab in der Klasse, hat er gesagt, so, das besprechen wir jetzt. Ne? Und er hat nicht gesagt, hört mal auf, euch zu streiten und hört jetzt zu und fokussiert euch, sondern er hat gesagt, wir reden jetzt darüber. Und wir reden darüber, warum das nicht in Ordnung ist.
Ja.
Ne?
Mhm.
Also das war so, wow.
Ja, ja, also das Problem ist, wir haben als Lehrer natürlich immer eine Sache, die zwischen uns steht und das sind die Noten.
Die Noten, ne?
Noten stehen zwischen Lehrer und Schüler. Das ist wie so ein unsichtbares Schwert. Das ist da. Und ich persönlich finde das auch richtig schlimm. Gibt mir immer so viel Mühe. Und am Ende macht man eh gefühlt immer alles falsch. Deswegen finde ich das immer schwierig, da so den richtigen Mittelweg zu finden in dem Umgang. Wenn du gerade, wenn du Noten gibst, und die Schüler sind nicht so zufrieden damit und du hast dir die halbe Nacht im Kopf darum gemacht. Aber was mich auch zu diesem Schritt da ja nochmal bewogen hat, ist ja zum einen, dass ich selber als junger Mensch schon, also ich weiß nicht, mit 12, 13 habe ich schon immer so Unterrichte zur Nachhilfe gegeben und sowas.
Mhm.
Und mein Vater war ja auch Lehrer. Ich komme aus einer Lehrerfamilie.
Mhm.
Und ich hatte auch zwei Lehrer, die mich sehr inspiriert haben. So, mit der einen habe ich immer noch Kontakt, aber es war nicht eine Lehrerin, die mir irgendwie gute Punkte gegeben hat, sondern ich war, das höchste der Gefühle war eine 3 bei ihr. Aber ich habe bis heute noch Kontakt mit ihr, so 2-3 Mal im Jahr, dreimal mal oder so, weil die einfach von ihrer Persönlichkeit mich so geprägt hat und die ihren Stil so hatte, wo ich dachte so, wow. So, und ich, und die hat mir auch, wenn man jung ist, denkt man ja, man kann alles mit irgendwie Charme und Ausstrahlung und so kommunikative Art und so. Ne? Ich habe ja in der Theater AG damals gespielt und dachte, und sie war auch meine Deutschlehrerin. Also habe ich natürlich ein bisschen spekuliert. Jo, läuft schon. Ne, lief nicht. Lief nicht. Ich fand das damals voll beschissen, dass mein Plan nicht aufging. Also im Nachhinein war das genau das Richtige. Die war einfach straight in dem, was die gemacht hat.
Mhm.
Die hat das getrennt. Die hat gesagt, hier sind wir irgendwie so. Da durfte ich sie auch duzen und alles cool. So, und im Unterricht, da musst du abliefern.
Mhm.
Und das hat mich schon irgendwie, glaube ich, auch sehr geprägt.
Ja, das hat dich auch das Leben vorbereitet.
Voll.
Das ist ja genau das wahre Leben.
Das ist das wahre Leben. Das ist das wahre Leben. So.
Ich kann auch verstehen, wenn du sagst, es ist schwierig, diese Balance zu finden, wenn diese Noten dazwischen sind.
Mm-hmm.
Weil würdest du sagen, dass Noten einen auf das Leben vorbereiten?
Nee, null.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, was man da machen kann, aber Noten sagen so wenig aus. Und Noten führen einfach dazu, dass Schüler natürlich nur sich auf Noten fokussieren.
Ja.
So, das ist auch wichtig, klar, man muss ja so. Aber es ist so schade, weil man als Lehrer natürlich auch ein bisschen darauf reduziert wird. Ne?
Hm.
Also als der Typ, der irgendwie Noten gibt. So. Hm. Und wir machen ja viel, viel, viel mehr Arbeit. Wir machen in vielen Fällen echt gute pädagogische Arbeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, Erziehung ist
Erziehung.
Das.
Erziehung. Wir machen echt eine Menge. Und am Ende wird es darauf reduziert, habe ich gute Noten von dem gekriegt? Kriegt man leichte Noten von dem? Oder so. Ja, das ist eigentlich das, was bei den Schülern hängen bleibt. Ich glaube, später, wenn die dann aus der Schule sind und ein bisschen Abstand haben, zurückgucken, dann kommen ganz viele andere Dinge, die so mitschwingen. Aber die Noten ist bei vielen Schülern ist das so, dass einfach so, dann machst du irgendwie eine Klausur, hast ein Gutachten geschrieben, hast dir vorher die Gedanken gemacht und so und gibst das zurück. Die sehen die Note, wenn die Note halbwegs passt, liest sich keiner irgendwie durch, was sie dann, was dann in einer Seite da zusammengeschrieben worden ist. Das interessiert die nicht. Die wollen nur die Note haben.
Mhm.
Aber das ist ein systemisches Problem,
ja,
denke ich.
Ja, ja. So spannend, dass du das sagst, weil ich frage mich halt auch auf der anderen Seite, ob das wiederum den Effekt bei Lehrern hatte, sich eben nicht so sehr zu scheren. ne? Mhm. Um die Kinder und was für einen Einfluss die auf die Kinder haben.
Okay.
Weil sie nämlich auch denken könnten, ja, okay, am Ende des Tages ist es eh nur die Note. Mhm. Ich werde danach beurteilt, ne? Mhm. Und ist mir egal, was den Kindern weitergegeben wird. Deswegen denke ich da nicht mehr so viel drüber nach, mhm, und tue einfach, was ich tun kann, ohne eben auch diese bewusste pädagogische Verantwortung zu übernehmen, weißt du?
Ich glaube, das gibt es auch. Mhm. Das gibt es bestimmt auch. Und dieses ganze System mit diesem Beamtentum und so, das fördert das gekoppelt mit dem, was du gerade gesagt hast, das ist eine gefährliche Mischung. Ja. Sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist eine gefährliche Mischung. Wir haben ganz viele engagierte Lehrer bei uns. Das will ich echt nochmal ausdrücklich sagen. Mhm. Und niemandem noch irgendwie irgendwas unterstellen. Aber diese Konstellation
ist nicht förderlich.
Ist nicht förderlich.
Ja, ja.
Ja, ist nicht.
Das schöpft nicht das Potenzial raus aus den Menschen.
Genau,
das
ist genau, so genau.
Klein halten.
Ja, genau. Weil Lehrer natürlich auch ganz klare Vorgaben haben. Und dann hast du ja immer das Ding, das mit den Eltern, Anwälte, bla bla bla. Das heißt, man muss dann schon auch sehen, dass man alles dokumentiert, alles irgendwie da hat und so weiter. Also für den Fall und dies und jenes. Ob das wiederum fördert, dass man frei ist und Lust hat, sich neue Sachen auszudenken, wo man jetzt nicht irgendwie jedes Jahr das gleiche outspult und so, oder ob man irgendwann sagt, cool, das ist mein Ding, das läuft, safe, zieh ich durch, boom, so.
Ja, das ist total wichtig, auch die andere Seite anzuschauen. Ne? Mhm. Also es ist ja auch hier ein leichtes zu sagen, ja, okay, guck mal, jetzt bist du da, jetzt kannst du anders sein. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch keine einfache Welt,
nee, die es du ist,
dich da
es,
bewegst.
Nee,
ne?
Nee, es ist,
also
es ist
schon herausfordernd an sich schon. Und dann kommt noch on top.
Ja, kommt noch on top, kommt noch ein bisschen was on top. Noch was dazu. Ja, andersherum gesagt, heute bin ich, glaube ich, wo ganz, ganz anders, als ich vor 10 Jahren mental war. Mhm. Das hat alles, das hätte alles irgendwie auch total, sagen wir mal, schief oder daneben gehen können. Jetzt ist es so, dass ich natürlich eine ganz andere Widerstandsfähigkeit inzwischen entwickelt habe.
Ja.
Und auch mal Kollegen zur Seite nehme und sage, du, pass mal auf, so, das war vielleicht nicht so gut oder das hat mich enttäuscht. Das sind so Sachen, das hätte ich vor 10 Jahren nicht gemacht.
Mhm.
So. Ne? Und sowas irgendwie machen zu können und dann trotzdem hinterher mit denen irgendwann auch cool zu sein und so, das ist eine schöne Sache, wo ich dann auch denke, ja, dafür hat es sich gelohnt. Also nicht nur des Geldes wegen, sondern auch in meinem persönlichen Wachstum als Mensch.
Weil du einfach diese Verantwortung auch lebst jetzt, ne?
Genau.
Also du hattest ja gar keine Wahl irgendwo.
Ich hatte keine Wahl, genau.
Weil du dich entscheiden musstest zwischen, okay, komplett Untertauchung oder in Sachen Apfel beißen und Verantwortung übernehmen.
Genau. Genau.
Ja, mache ich jetzt.
Mache ich jetzt, muss ich machen. So. Und auch wirklich zu lernen, auch mit den Schülern. So. Sie haben gesagt, so und so und so. Oh, ja, stimmt, das habe ich gesagt. Also, ich kann das nicht halten. Leute, ich habe das gesagt, aber es ist mein Fehler, so und so, Verantwortung übernehmen. So,
ja.
Ne? Also, da hat mich dieser Beruf total weit gebracht, auch krass. Selber.
Ja.
So, ja?
Wow. Das heißt, du bist jetzt, also würde dich beschreiben als jemand, der auf jeden Fall Verantwortung übernimmt, ne? Oder zumindest weiß, wie das funktioniert. Und das ist aber sicherlich auch etwas, was du außerhalb des Lehrertums auch anwenden kannst, ne?
Natürlich, natürlich. Also hat was mit dem Lehrerjob zu tun, aber natürlich auch außerhalb. Und außerhalb, also wären wir bei der Musik, weil die Musik sich in den letzten Jahren halt auch parallel so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und da sieht man halt, wie fern unsere mentale Gesundheit und das, was wir so tun, wie das auch in unterschiedlichen Bereichen wirkt. Also vor 10 Jahren hätte ich auch kein Album jetzt irgendwie gemacht. Nicht, weil ich irgendwie keine Musik mochte, sondern weil ich keine Verantwortung übernommen habe.
Okay.
Also für mich im musikalischen Bereich. Sprich, ich habe dann Songs geschrieben und habe gewartet und darauf gehofft, dass irgendwer kommt und sagt, hey, ich habe ja gesehen, du hast so coole Songideen, lass uns doch mal ein Album machen. Jetzt mal platt gesagt. So, ja. Ne? Bis ich irgendwann realisiert habe, Mensch,
da kommt keiner.
Kommt keiner.
Ja.
so, okay. So kommt keiner. Und dann hatte ich so die erste EP vor 3 Jahren.
EP für die Laien unter uns?
EP ist so eine Vorstufe vom Album. Mhm. Das sind meistens so 3 bis 6 Songs. Mhm. Einfach mal, um so anzutesten. Ja.
So ein Mini-Album.
Mini-Album sozusagen. Mhm. Und da hatte ich halt auch Leute eingebunden in dieser Entstehungsphase, aber habe ganz viel Verantwortung abgegeben. Mhm. Und habe gesagt, ja, mach mal, wie du denkst. Und mach mal so und mach mal so. Und weil ich wollte den Leuten irgendwie nicht zu nahe treten und habe gedacht, ja, ich muss ja irgendwie sehen, dass alle sich wohlfühlen und so. Mhm. So, und dann klang das auch. Ich war stolz, dass das irgendwie überhaupt geklappt hat, aber ich wusste, nee, das ist noch nicht so, wie ich das eigentlich haben will. Mhm. Und habe realisiert, also wenn ich das wirklich so haben, wie ich das haben will, wie ich das so höre in meinem Kopf, da ist keiner, der das hört. Also auch da muss ich selber Verantwortung übernehmen.
Ja.
Und das, was ich dann nicht kann oder wo ich irgendwie Hilfe brauche, auch da wieder, dann hole ich mir Hilfe, klar dazu. Aber ich gehe nicht ins Studio und gucke an die Decke und singe mir, ja, was denkst du denn?
Oh mein Gott. Also das machen wir ja voll viel im Leben, ne?
Ja, voll.
Boah. Und wir denken, wir sind ja nur nett oder wir wollen ja nur Rücksicht nehmen oder ne, wir sind ja nicht die Experten und man muss ja irgendwie auch ne, das auch acknowledge, ein bisschen demütig
ja,
sein
genau,
und so.
Ja, genau, genau. Nee, das war das und da möchte ich einen Menschen mal hier an dieser Stelle erwähnen. Das ist der Franz Schädelbauer, mit dem bin ich im Studio, mit dem mache ich alles. Wir haben uns vor 8 Jahren da zufällig, wirklich, ich suchte für eine Band, die ich damals hatte, einen Proberaum, habe im Internet geguckt und dann habe ich da sein Studio gesehen, es war nicht so weit weg. Das, was er haben wollte, war okay. Ich habe gedacht, okay, gut, hey, wir wollen mal vorbeikommen. Dann sind wir eigentlich nur zum Proben da im Studio und da bin ich heute noch. Sozusagen. Mhm. Ne? Hat sich also peu à peu entwickelt, von irgendwie angemietet bis wir arbeiten zusammen. Und diese Zusammenarbeit hat sich dann natürlich auch immer weiterentwickelt. Und der Franz sagte halt vor 2,5 Jahren, da waren wir im Studio, haben irgendwas gemacht und man muss wissen, vorher habe ich die Songs zu Hause geschrieben, bin ins Studio gegangen und habe die aufgenommen. Mhm. So, dann waren wir im Studio und Song war aufgenommen und er fragt mich dann immer, so, was machen wir jetzt? Ich so, dann hole ich normalerweise die Songs raus und diesmal hatte ich keinen Song mehr. So, ich so, ja, ich hab nichts mehr. Ich so, ja, dann schreib doch. So, wie schreiben? Ja, schreib. Du sitzt hier, da ist Papier, Stift, da steht das Piano, Gitarre, alles da. Mach doch. Genauso wie du guckst. Ja. Genauso wie du guckst. So. Genauso habe ich auch gewicht, so wie, ja, aber du, ich bin doch gerade, ich brauche doch meine Inspirationsquelle und ich brauche doch das Umfeld und alles. So, nee, mach doch einfach. So,
krass.
Und das war so ein Wendepunkt, weißt du?
Ja.
Da habe ich dann was geschrieben, das war auch echt ordentlich. Und da habe ich realisiert, ey, man muss nicht irgendwie auf sonst was warten, bis man dann denkt, okay, jetzt ist es soweit, sondern do it. So, ich habe auch einen Song geschrieben, heißt Do It, kommt auch auf dem Album raus. So, einfach mach es doch einfach.
Ja.
Hey.
Krass. Krass.
So, ne, und inzwischen ist es sogar so, dass ich jetzt gar nicht mehr alles zu Hause, weil wenn du zu Hause schreibst, dann bist du ja im ganz anderen Feeling, als wenn du im Studio bist. Das heißt, im Studio bist du in dem Tag ja in dem Mut. Und dann kommt was ganz anderes bei raus. Als so. Das heißt, ich sammle schon Ideen, gehe also mit einer gewissen Vorstellung schon ins Studio, aber so richtig, richtig arbeiten tue ich dann im Studio. Das ist jetzt unsere Art zu arbeiten geworden. Unmittelbar, krass. Direkt.
Wow, wow. Ja, das ist tatsächlich oft eine, ich mal vorsichtig sagen, Ausrede.
Natürlich ist das das ist voll die
Warten. Weil das ist total, also wenn man jetzt sagt, okay, gut, da kommt jetzt keiner und guckt sich deine Sachen an, weil ja, du bist ja bei dir zu Hause, wer soll denn wissen, dass du existierst und da irgendwelche Sachen schreibst, so, ne? Aber wenn du in einem Studio bist und da guckt sich jemand an und weißt, du solltest eigentlich schreiben oder kannst das, das ist was anderes.
Das ist was ganz, ganz anderes.
Ja.
Das ist was ganz, ganz anderes.
Total.
Und so, das gibt ja Druck.
Ja, genau.
Das gibt ja Druck. Auf einmal sitzt so, du hast es ja gebucht und dann sitzt der da. Und dann musst du irgendwie, sagen wir mal, so innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde sollte schon irgendwas da sein, damit der dann irgendwie, weil der denkt sich ja auch, wenn du dann 3 Stunden da rumsitzt, denkt der sich, hey, ich habe meine Zeit, kann was anderes mitmachen.
Genau.
So, es ist ja
du willst
also,
auch nicht diese Zeit verschwenden.
Du willst die Zeit nicht verschwenden, genau.
Ja.
So, ne? Also war das auch, hat mich einfach ins kalte Wasser geschmissen sozusagen, hat gesagt, hey, jetzt mach mal. Ohne es so direkt zu sagen.
Ja.
So, ne? Und das war das Beste, was passieren konnte. Mhm. Weil ich jetzt auch davon weg bin, oh, ich muss, das Zimmer muss 27 Grad haben und
ja.
ich brauche mein Kissen und ich brauche dieses.
Boah, ich habe mich ertappt. Ich hab das nicht so. In einigen Dingen sage ich dir nein. Alles muss beisammen sein. Und an der richtigen Stelle, damit ich aktiv werde.
Damit, sonst kann ich nicht aktiv sein.
Genau. Ist ja eigentlich totaler BS, ne?
Es ist voll.
Es ist wirklich.
Wenn du denkst, sagt er mir, du denkst doch, du hast so Ideen, du bist kreativ. Ja, ja.
Genau.
Ey, zeig doch mal was. Das muss ja nicht perfekt sein, aber fang doch mal an.
Ja. Nee, ich muss zu Hause sein in meiner Ecke mit dem grünen Kissen, genau so umgedreht, ja, und dann um 20
so mein
Grad.
Tee, ja, jo, genau. Und das Ingwer-Tee muss noch da stehen und da rätseln. Das ist einfach Ausreden.
Mm.
Und ganz oft, ganz ehrlich, und ich bin da nicht frei von, ganz oft sind so Ausreden die Dinge, die uns davon abhalten, was zu tun.
Ja. Und man muss ja auch nochmal ganz ehrlich sein, weil ganz oft ist es ja auch der Gemütlichkeit und dem Wohlstand auch geschuldet, ne? Weil guck dir mal an, wo Menschen wenig haben, wie kreativ diese Menschen werden.
Voll.
Was für Lösungen die irgendwie plötzlich schaffen für die kleinen Probleme, die wir irgendwie haben oder auch für große Probleme,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also du merkst, es steckt so viel in uns. Wenn wir in einer Drucksituation leider, also oft ist es ja so, ne? Du brauchst eine Drucksituation, um was richtig Gutes rauszubringen.
Das ist so. Also da hast du absolut recht. Und in der Gesellschaft, in der wir leben, da ist ja vieles einfach vorhanden. Vieles ist da, vieles ist verfügbar. Und wenn nicht, 2, 3 Klicks oder ein Anruf oder so. Und dann hat man das, was man braucht. So.
Ja.
Und wenn es eine Stunde dauert, dann ist man schon nervös, weil man denkt, oh mein Gott, ich habe eine Stunde auf das und das gewartet.
Ja! Oh Gott, das Beste ist ja die Bahn.
Die Bahn,
ne?
Ja,
also
natürlich.
Wie viel
natürlich,
existieren über diese Bahn? Weißt du was? Ich habe das Gefühl, ich bin ja gläubig, ne?
Ja.
Und wenn ich mir das so denke, habe ich das Gefühl, Gott spielt uns so einen Streich, weil er so sagt, ja, okay, hier in Deutschland, ne, du hast alles funktioniert, ist toll, super. Und deine Bahn. Deine Bahn.
Da hat er gesagt.
Da werde ich dich immer testen und immer zur Weißglut bringen, um dich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu bringen, einfach, ja? Dass du einfach runterkommst von deinem hohen Ross und denkst, oh, hier ist alles so perfekt. Like, no.
No.
Wir brauchen, dass die Dinge nicht perfekt
sind.
Absolut. Weil das Leben so einfach nicht ist.
Das ist das Leben. Diese Unperfektion oder Unperfektheit, das ist eigentlich die Realität.
Ja.
Und wir müssen nur. Und das, was uns manchmal Angst macht, glaube ich, so in dieser Gesellschaft, ist, uns mit dieser Situation auseinanderzusetzen.
Mm.
Also mit dem Unperfekten.
Ja, so. Mit dem Druck.
Mit dem Druck.
Mm.
Jetzt auf Musik, mit dem Druck, genau.
Mm.
Genau. Weil wir kennen das nicht. Das fängt in der Schule an, die kommen in Kita, ist alles schön und gut, pädagogisch, alle Welt. So, dann kommen sie in die Schule, wir machen diese Arbeitsblätter, wir machen das, wir machen Lernformen. Die müssen eigentlich nur irgendwelche, das ist wie so kleine Häppchen, die sind mundgerecht fertig gemacht.
Mhm.
So, und dann machen, stoppen sie rein, gut, so. In der Oberstufe müssen sie so ein bisschen denken, aber eigentlich auch nicht so wirklich. So, dann kommen die dann aus der Schule raus und dann ist das Leben da.
Mhm.
Und,
ja.
Und keiner interessiert sich dafür, ob du jetzt da 15 Punkte hattest oder so, oder so, weil das ist total nebensächlich.
Mhm.
Du musst einfach funktionieren und die Welt ist rau, so da draußen, ne? Unperfekt. So, und wir bräuchten wahrscheinlich gerade im Schulsystem auch ein bisschen mehr von diesem Unperfekten.
Ja.
Das braucht mir.
Ja. Bisschen. Das stimmt, ne? Aber das ist ja genau nicht der Fall.
Das ist
ne?
nicht der Fall.
Du wirst ja dazu getriezt, eine 1 zu schreiben. Es soll ja perfekt
es
sein.
Es muss alles perfekt sein.
Wenn du nicht perfekt bist, dann hast du verloren. Dann hast du
das ist ein Riesenproblem, dass das Selbstwertgefühl der Schüler immer so krass an Noten gekoppelt ist. Ich verstehe das natürlich und weiß, was das irgendwie mit einem macht oder so. Aber es ist schade, dass wenn jemand innerhalb seiner Möglichkeiten alles gegeben hat und das eine 3 ist, dann ist das... Für den, das ist eine super Note, eine 3. Dann in dem, wenn der das alles rausgeholt hat, was er kann, und das ist eine 3, ist eine 3. Ist cool. So. Müssen aber nicht alle eine 1 haben. Warum? Ja. So. Und außerdem ist es ja so, Schule ist ja auch in Anführungszeichen nur Schule. Also zumindest so, wie wir es machen, ist es keine echte Vorbereitung aufs Leben, finde ich. Ja. So. Das bedeutet, jemand kann ja irgendwie ein super Schüler sein und ja, die Realität da draußen ist nochmal anders aufgebaut. Andere Kompetenzen sind wichtig, die in der Schule aber auch einfach wenig abgeprüft werden, finde ich. Das ist einfach reines, wir machen immer noch Wissensvermittlung. Dabei können alle Maschinen irgendwie alles besser.
Mhm. Ja, ne, was für ein Paradox.
Alle Maschinen dieser Welt wissen mehr als jeder Lehrer. Mhm. So. Das kann der größte Lehrerfreak sein. Die Maschinen, die können das alles. So. So, und wir machen immer noch, okay, versucht.
1 plus 1 ist 2.
Natürlich muss ein Grundfundament da sein, das verstehe ich ja, ist ja klar. Yeah. So, aber grundsätzlich, dass wir immer noch so ein System haben, was irgendwie so veraltet ist.
Ja.
Yeah. Boah, crazy.
Fließt das bei dir auch in deiner Musik mit rein?
Was sind genau?
Diese Erkenntnisse und dieses Verantwortungsbewusstsein und diese gesellschaftlichen Themen auch?
Total. Also das ist, glaube ich, sogar zusammenhängend. Also ohne die Erfahrung, die ich im Lehrerjob mache, hätte ich dieses Album wahrscheinlich gar nicht geschrieben.
Ach echt? Okay.
Also natürlich habe ich so meine persönlichen Themen, privat und so weiter und so fort. Aber vieles, was ich da so erlebe, verpacke ich natürlich anders, dass sie dann irgendwie in so einem Musikding dann irgendwie stattfinden. Aber da ist ganz natürlich ganz viel, was da mit reinspielt. Und auch gerade so dieses Verantwortung für mich und mein Handeln zu übernehmen, das ist essentiell. Das ist irgendwie so mein neues Ding. Mhm. Sodass ich denke so, hey, ja, du hast diese ganzen Sachen erlebt, das war nicht, ja, aber was machst du jetzt? Mhm. Was mache ich jetzt damit? Mhm. So, sitze ich dann da und sage mir, oh, guck mal, alles, was mir irgendwie Schlechtes passiert ist, so, no. Also, man wird ja auch älter und wir haben diese Endlichkeit irgendwie so. Vorhin hast du auch den Begriff Tod mal erwähnt, wenn man, wenn man diese Ausschläge nicht mehr hat, dann ist man tot. Ja. So. Und ich möchte einfach noch viele Ausschläge haben und diese Ausschläge ein bisschen gestalten und irgendwie was damit machen. Schön irgendwie, dass ich irgendwie sage, okay, gut. Und dazu hilft dann so eine Compilation an Musik, dass man irgendwie so ein paar Ausschläge in seinem Leben hat, was einem Freude bereitet, ne? Wo man Gedanken tauschen kann und wo man auch nochmal sich von der anderen Seite ein bisschen präsentieren kann. So. Weil die meisten meiner Schüler kennen mich natürlich als der Typ, der kommt da vorne hin und vielleicht auch ein bisschen streng manchmal, aber aber ich bin nicht nur streng.
Yeah.
Ja, und dann hat man einfach nochmal so, ne, so was ganz anderes.
Das heißt, die Motivation für dich mit der Musik und mit dem Singen war für dich einfach auch eine, ja klar, eine kreative Ausdrucksweise, ne, oder eine Plattform. Mhm. Aber also abgesehen davon auch diese Möglichkeit, eine Message nach außen zu tragen, auf eine andere Art und Weise, oder deine Werte nach außen zu tragen, abseits der Schule.
Da muss man unterscheiden. Auf das Album bezogen jetzt ja, aber wenn man Musik machen grundsätzlich sieht, dann nein. Denn Musik machen hatte für mich lange Zeit nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Also ich habe nie Musik gemacht, um mal ein Album zu machen, sondern ich habe Musik gemacht, um irgendwie so einen Ausweg zu finden, wie ich mit gewissen Dingen umgehen kann. Also eher nach innen gekehrt. Ich habe Musik sehr nach, ich habe auch so eine sehr introvertierte Seite und Musik war halt irgendwie etwas, was mir geholfen hat, so für mich irgendwie mich zu sortieren.
Okay.
Das hatte eher so eine Sortierungsfunktion ganz viel.
Mm. Das heißt, du hattest nie vor?
Nein, nach außen, nein, gar nicht. Das, also, wenn man mich, so meine Story kennt, ich habe ja von Ghana erzählt, dass ich da dann als kleiner Junge war. Und bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war ich wahnsinnig schüchtern, wahnsinnig introvertiert und wahnsinnig leise. Mm. Und deswegen, es gibt ja diese Kinder, wenn ich so an meine Neffen oder so denke, die sieht man und man weiß schon, boah, die werden irgendwas, egal was die machen, die werden nach vorne gehen, die werden sagen, hallo, look at me, hier bin ich.
Leute
so.
Mitreißen.
Leute mitreißen, so. Leute motivieren, so, die haben dieses Feuer, so, ne? So war ich nie. Ich war immer, okay, ich sitze am Fenster, guck raus und Beobachte das Ganze aus einer sicheren Entfernung heraus. Mm. So, und das änderte sich halt irgendwann, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und ich dann angefangen habe, all diese Sachen zu machen, wovon ich vorhin erzählte, so Politik, Musik, Sport, Theater, so. Das hat so ein bisschen mir geholfen, so ein bisschen Kontakt aufzunehmen, weil ich einfach vorher auch nicht viel gesprochen habe und durch die Tätigkeiten mehr so dann gewirkt habe. Und Musik habe ich nur zu Hause gemacht. Also meine Songs, die kannten meine Schwester und meine Mutter, die wussten, dass ich so Songs schreibe, aber ich bin damit nie aufgetreten und habe auch nie mich auf einer großen Bühne mal gesehen und gedacht, ach, das, was der kann, kann ich auch und du. Nee, so war ich nie unterwegs. Nie.
Krass. Nee. Und hat sich das jetzt geändert?
Inzwischen denke ich schon, dass gerade ich war letzte Woche nochmal in Hamburg und bin jetzt morgen nochmal im Studio. Wir haben jetzt, eigentlich waren die Aufnahmen fürs Album abgeschlossen, aber wir haben jetzt nochmal zwei Songs nachgeschoben. Mhm. Die sind einfach gut. die sind wirklich gut. Yeah. Das eine heißt Magical und das andere heißt Living My Dream. So, okay. Und ja, die werden auf jeden Fall auch auf dem Album sein und werden auch rauskommen. Die sind wirklich Nachzügler. Und wenn ich diese beiden Songs, natürlich finde ich alles, was ich mache, gut, aber diese beiden Songs, wenn ich die höre, dann denke ich, jupp, also warum nicht?
Mm, das können Hits werden.
Jetzt, ich hasse dieses Wort. Ich habe keine Ahnung, wie man Hits schreibt. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass diese Songs halt nicht unbedingt, so wie viele meiner Songs, so mein Ding, also meine Geschichte, meine Empfinden, meine Emotionen so sehr auf mich bezogen sind, sondern dass die einfach ein bisschen offener gestaltet sind und deshalb leichter zugänglich sind für Leute, die mich nicht kennen. Das glaube ich schon.
Verstehe. Das heißt also, es geht auch um Menschen und das, was die Musik dann mit den Menschen oder was für einen Einfluss die auch auf den Menschen haben
kann und soll. Ne? Genau. Das, ja. Aber nichtsdestotrotz, um auf deine Frage zurückzukommen, das mit den Werten und so weiter und so fort oder Vorstellungen und diese Verantwortungsübernahmen. Dadurch, dass das in den letzten 2-3 Jahren alles bei mir so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat, spielt das in den Texten schon auch eine Rolle. Mhm. So, ne? Aber grundsätzlich geht es mir auch darum, zum einen irgendwie Hoffnung zu machen, den Leuten zu sagen, hey, you can make it, so, weil ich habe auch viel Scheiße schon gefressen, richtig viel, aber trotzdem, es geht. So, wenn man dann raus durch ist, dann sagen alle, aber es ist wirklich so, wenn man es durch hat, dann macht es einen einfach nur stark. Oder stärker auf jeden Fall. Das ist eine große Message. Und natürlich irgendwie auch dieses Verantwortung übernehmen, bleib nicht da, wo du bist und such dir Hilfe. So, das habe ich auch gemacht. Such dir Hilfe, wenn es dir nicht gut geht. So, ne? Natürlich ein, zwei Love-Songs, so müssen natürlich auch sagen.
Love geht immer.
Aber nicht so dieses Love, weißt du, dieses so Baby. Hilfe.
Okay.
So, weil meine Schwester sagte mir irgendwas, ey, du musst auch mal einen Love-Song schreiben. Ich so, nee, ich hasse das. So, und dann habe ich lange, lange überlegt, wie ich das hinkriegen kann. Und dann war ich halt wieder bei so einer Session. Und da ist halt Magical halt, was ich jetzt gerade so. Das ist also ein Love-Song, aber überhaupt nicht triefig, Klischee und cheesy und so. Das ist cool. Das ist einfach ein cooler Song.
Okay, ja. Magical.
Magical, genau.
Ja, schreibt euch das auf, Leute. Sobald das Album rauskommt, suchen wir alle sofort nach Magical.
Ja, sucht nach Magical, bitte.
Das heißt also, dass, ja, die Musik ist ja auch irgendwo ein Weg dann, oder eine Illustration deines eigenen Lebenswegs.
Absolut. So ein bisschen kannst du total weglassen, weil die Musik auch immer so das widerspiegelt, was ich gerade durchmache, in was für einer Phase ich gerade bin. Die EP klingt ganz, ganz anders als das Album jetzt. Also viel musikalisch, also viel mit Instrumenten und alles live eingespielt und so. Jetzt habe ich zum ersten Mal auch angefangen, ein bisschen mehr mit Beats auch zu arbeiten, neuen Sounds und so, ein bisschen moderner. Was ich auch früher nie gemacht hätte, so. Auch da dieses Komfortzone irgendwie verlassen und sich mal auf was Neues einlassen. Und einfach mal machen.
Cool. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf das Album.
Ja.
Und werde das auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, ne, dass man weiß, wo man es anhören kann, wo man Ausschau halten kann,
ja,
um dann auch benachrichtigt zu werden, sobald es draußen ist.
Sehr schön.
Sehr, sehr, sehr schön. Wirklich, Amo, deine Story ist absolut bemerkenswert.
Ach.
Sehr, sehr stark auch, wie dein Mindset ist. Also das finde ich wirklich toll, da sehr, sehr differenziert zu gucken, dass man ja bei sich bleibt und gleichzeitig aber auch, ne, nicht missachtet, was passiert um einen herum.
Ja,
und
ja.
Das ist total wichtig.
Das hast du sehr schön gesagt. Also das hätten auch meine Worte sein können. Ich finde das voll die schöne Zusammenfassung, was du gerade gesagt hast, weil genau das ist so, wie ich gerade drauf bin und so, wie ich an Dinge herantrete. Einerseits ganz klar bei mir zu bleiben, nicht ständig überall irgendwas zu suchen bei den Leuten, die gar nicht irgendwie mir das geben können, was ich brauche, weil am Ende finde ich es nur in mir selbst. So. Trotzdem offen zu sein für das, was um mich herum passiert, sensibel und empathisch zu sein, so, das ist irgendwie so die Kunst, dass man so versucht, da so die Balance zu finden, weil dann ist man bei sich und ist klar und nicht so zerfleddert und irgendwas kommt, ein kleiner Windstoß links, rechts, so, und trotzdem irgendwie die Probleme und die Sorgen der Leute so irgendwie wahrnehmen, so, was ist jetzt gerade, wo bin ich, in was für einem Setting, wie sind die Leute drauf, was sind die Vibes, wo kann ich was tun?
Ja.
Genau.
Ja.
Genau.
So wichtig.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Das hat super viel Spaß gemacht.
Ja.
Ja. Die Anreise war ja hier, das heute ist ja Iron Man hier in Hamburg.
Ja, habe ich auch gedacht. Oh, weißt du, ich habe das ja gar nicht auf dem Schirm, ne? Und meine Freundin hat mir das gesagt vor ein paar Tagen. Hat das, ja, da ist ja Iron Man in der Stadt. Ich so, hä, der Marvel Superhero oder?
Wie geil.
Sie hat sich so kaputt gedacht. Ich habe gedacht, ach so, ja klar, hier, der Marathon
ja,
und so, ne?
Ja, ja, genau.
Ja. Aber ja, so ist das, ne? Das ist ja auch hier wieder. Ausschläge.
Ausschläge, ne? Da wären wir
so
wieder.
So.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, ich danke. Aber bevor wir es beenden, ich wollte es schon gerade machen, dann dachte ich, nein, Blitzfragen.
Okay.
Auch hier ein paar Ausschläge, sechs, um genau zu sein. Kopf oder Herz?
Boah, Kopf oder Herz? Ich muss Herz sagen, wenn ich irgendwie Mucka will. Aber ich bin schon, also wahrscheinlich 51, 49, Herz. Aber ich bin schon auch viel Kopf.
Okay.
Ja.
Gestern oder morgen?
Immer morgen. Immer morgen. Hilfe. Nee, bitte nicht gestern. Nee, morgen. Immer morgen.
Okay. Schräg oder normal?
Wie ich mich selber sehe oder wie andere mich sehen?
Den Kontext kann ich dir nicht geben.
Ich denke, oder ich rede mir mal ein, ich bin sehr normal, aber ich glaube, dass ich ein bisschen anders wahrgenommen werde.
Freiheit oder Glück?
Glück ist Freiheit.
Suchen oder finden?
Suchen.
Afrikaner oder Deutscher?
Du hast recht. Afrikaner oder Deutscher? Ja, muss man Deutsch-Afrikaner sagen, ne? Wahrscheinlich.
Okay.
Ja.
Alles klar, das war schon.
Ja, okay, super.
Danke, danke, Amo. Vielen Dank für dieses wirklich wunderbare Gespräch. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Ihr Lieben, viel habe ich nicht zu diesem Gespräch zu sagen. Es war wirklich eine absolut bereichernde Unterhaltung, wie so oft. Ich hoffe sehr, dass das Gespräch dazu angeregt hat, das Lehrertum anders zu betrachten, ob von Schüler- oder Lehrerseite oder auch von Elternseite. Gleichzeitig hoffe ich, dass das Thema Verantwortung auch anders beleuchtet wurde und Möglichkeiten des Andersdenkens entfacht hat. In jedem Fall hoffe ich, dass wir einen Schritt näher am Zuhören sind und damit ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Teilt diese Episode gerne mit anderen, schaut euch die Shownotes an und folgt uns doch gern, wenn sie euch gefallen hat. Danke und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. All I wish I could, I can. Who I wanna be.